Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Gast heute ist der Fotograf Sven Marquardt. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind nicht Porträtfotograf. Da denkt man irgendwie an ein Studio, dass Sie irgendwie Passfotos machen. Aber Ihre Fotos sind vor allem Porträts, sind vor allem Menschen. Und es sind Menschen, die, da denkt man dann wahrscheinlich mit dem Scheinwerferlicht sitzen. Aber nein, Sie nehmen nur das natürliche Licht. Warum?
Vielleicht ist es am unverfälschtesten für mich. Ich suche natürlich auch nach bestimmten Lichtsituationen und das ist auch in meiner Arbeit, was ja mittlerweile auch schon 30 Jahre Thema ist, zwar mit Unterbrechung, haben sich auch Lichtsituationen verändert. Ich mag wenig Tageslicht in Räumen. Ich finde Licht auf der Straße ringsherum viel zu hell. Sondern baue auch eine Lichtsituation, aber immer mit dem vorhandenen Licht, was da ist.
Und Sie haben Ehrlichkeit gesagt? Hat das also ist das so das Grundprinzip, Ehrlichkeit?
Na, ich versuche schon, dass die Leute auch, also es ist ein Licht, das was vorteilhaft ist, in Anführungsstrichen, ohne wie irgendwelche Instagram-Mäuse mit so aufgehellten Dingern immer. Aber die fotografieren sich zum Beispiel auch immer am Fenster mit dem Licht, was frontal ins reinkommt und ins Gesicht scheint. Also so eine ganz, ganz frontale Situation mit sehr weichem Licht, wenn es von draußen in irgendein Instagram-Hotelzimmer scheint. Nicht, dass ich dasselbe Licht grundsätzlich verwende, aber es ist ein, ja, aber Schwarz-Weiß ist ja auch ein Hauptthema seit vielen Jahren. Es gibt die Lichtsituation auch eine Dramatik, bringt es mit sich. Insofern war es immer für mich einzig das Thema, was anderes stand nie in der Umsetzung.
Und ist eben auch nicht auf den Fotos zu sehen. Also Ehrlichkeit und Natürlichkeit, aber durchaus inszeniert. Ein spannendes Thema hier mit dem Fotografen Sven Marquardt auf seinen zweiten Beruf. Türsteher im Berliner Berghain kommen wir in dieser Stunde natürlich auch noch zu sprechen. Sven Marquardt, Sie wurden erst Fotograf, dann Türsteher und irgendwann später wieder Fotograf. Die Motive, wir haben eben so ein bisschen ja schon gesagt, Menschen, eigentlich immer Menschen in unterschiedlichsten Umgebungen und vor allem sind es doch Menschen, ich sage jetzt mal aus Ihrer Szene vor allem, so ein bisschen Underground-Kultur, oder?
So fing es zumindest auch an, ja. Das hat sich natürlich das Spektrum der Abgebildeten, der Leute, die ich porträtiere, die ich fotografieren darf, kann, möchte, sich natürlich ein Stück weit verändert. Ich denke, dass schon zu Ost-Berlin-Zeiten Szene, damals Punk, New Wave, was Autonomes ein Stück weit bedeutet. Mhm. So definiere ich eigentlich Szene auch bis heute. Genau. So bin ich, denke ich, auch nach dem Mauerfall in der Clubkultur gelandet. Und ich sehe die Arbeit an der Clubtür als einen Job. Ich habe mich zu Ostzeiten mit Bildern angefangen zu beschäftigen, Ausstellungen gemacht und dann gab es erstmal auch einen Break. Zu Ihrer Frage, ja, es ist ja es war damals mein Lebensgefühl. Ich denke, dass die Kamera irgendwann zum Stilmittel unseres Lebensgefühls wurde.
Und ich wollte nämlich wissen, ob das was mit Dokumentieren zu tun hat, weil dieses Lebensgefühl natürlich auch immer also die Szenen wechseln ja durchaus. Oder wir haben jetzt gerade, Sie haben eben gerade gesagt, was Ihnen die Arbeit an der Clubtür am Berghain eben bedeutet. Ich habe jetzt gerade vor 2 oder 3 Tagen wieder gelesen, dass das große Clubsterben oder die Gefahr der Clubs, also hat das Aufnehmen der Leute, die auch in der Clubszene unterwegs sind, hat das was mit Dokumentieren zu tun?
Wenn es den Zeitgeist dokumentiert, dann ist es natürlich eine Form auch von dokumentarischer Fotografie, obwohl ich mich wirklich gar nicht in dieser von Ostkreuz, der großen Fotoagentur Deutschlands, geprägten sozial-dokumentarischen Fotografie angesiedelt fühle, überhaupt gar nicht, weil ich nicht zufällig durch die Straßen laufe. Und
Sie machen überhaupt keine Momentaufnahmen?
Nee, überhaupt gar nicht. Immer. Der Moment existiert in es gibt den verabredeten Moment, auf den man ganz viel planen kann, machen kann, vorbereiten kann, Licht, Styling, Hair, Make-up, je nachdem, wie aufwendig die Produktion ist. Aber es ist immer, was nicht planbar ist, ist der Moment, wie weit man sich aufeinander einlässt, von Nähe und Distanz eine ganz spannende Sache.
Das finde ich gut, dass Sie das jetzt gerade so auseinandernehmen, weil ich hatte in der Vorbereitung auch immer gelesen und Sie beschreiben es auch in Ihrer eigenen Biografie, die Nacht ist Leben. Reden Sie immer von dem Moment und gleichzeitig sind es eben keine Momentaufnahmen, also der Moment des sich Einlassens und vor allem derjenigen, die abgebildet werden, auf die Inszenierung, die Sie ja anbieten. Und Sie inszenieren ja sehr stark, also mit Licht, mit Accessoires. Es sind immer so morbide Orte, es sind alte Fabrikhallen.
Orte, die eine Geschichte haben. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche kurz. Aber das kann man
Friedhöfe.
Ja, über Friedhöfe habe ich tatsächlich gerade hier auch auf den Weg hierher nachgedacht, weil wir im Stau standen irgendwo.
Eine Geschichte von Ihnen oder was?
Nee, die Orte, die selbst eine Geschichte auch haben, von denen es natürlich nach dem Mauerfall ganz viele gab, die vorher Schauplatz für Fotoinszenierungen und unsere Abenteuer waren und dort Partys zu machen war nicht möglich. Also wir haben in einer Diktatur gelebt, aber Anfang der 90er wurden die Orte genau zur Geburtsstätte was ist ein pathetisches Wort, von Berliner Clubkultur. Und ist ja ein Teil davon, auch mit der Veränderung in den letzten 30 Jahren, 25 Jahre Clubkultur, vielleicht so plus minus, sind diese Orte ja auch ein Stück weit geblieben. Das Clubsterben ist natürlich wirklich ein furchtbares Thema. Also, weil es, es sind Nachrichten, die einen ereilen immer wieder.
Also Clubs, die zumachen müssen, weil Investoren die Gelände jetzt verändern einfach.
Genau.
Ne? Aber vielleicht, wenn wir jetzt schon beim Club und bei der Musik und bei dieser Szene sind, es ist ja letztlich auch gerade, wie Sie es gesagt haben, es ist ja eigentlich nur logisch, dass sich da was verändert und dass vielleicht so eine Clubkultur, die eben in diesen Nischen entstanden ist, dann irgendwann, wenn es die Nischen nicht mehr gibt, auch kaputt geht, oder?
Ja, aber dafür haben ganze Städte und Metropolen natürlich mittlerweile ihre irgendwann so prägnante Clubkultur komplett eingebüßt. Ob es in New York war, wo jede Party gecastet wird aus Leuten, die an der Bar stehen oder an den Eingangsbereich passen. Oder natürlich gibt es immer Nischen und ich war letztes Jahr für eine Weile dort und habe Leute kennengelernt, die jetzt ganz woanders feiern und halt so halblegale Wege, die immer wieder gesucht werden und gefunden werden müssen. Weil das ist die einzige Möglichkeit ist, um das Subkultur, die was bewegen könnte, kann, macht, am Leben bleibt.
Ist das immer in Ihrem Hinterkopf gewesen, Subkultur, die was bewegen könnte? Also die Subkultur ist nie für sich da, nicht für die, die da feiern oder irgendwas
anderes? Das war immer mein Lebensgefühl auch ganz stark, wissen Sie, also so ein ich habe gedacht, bevor ich bei Penny die Einkaufswagen fotografieren muss, um meine Miete zu bezahlen, war es ein handwerklich guter, respektvoller, respektabler Beruf ist. Auch für Fotografen natürlich. Das kam für mich nicht in Frage. Ich wollte mir, was meine Bilder angeht, nie vorschreiben lassen, was ich zu fotografieren habe. Das ist bis heute auch so. Auch wenn sich die Auftragslage und Projekte natürlich erweitert haben und ganz tolle Sachen auf einmal mich herangetragen wurden, was zu Ost-Berlin-Zeiten nicht war. Da war es eine kleine Szene und trotzdem eine sehr tolle Szene ostdeutscher Fotografen, die eine ganze Menge auch bewegt haben, die unsere Vorbilder waren, die Generation vor uns.
Ich denke, da kommen wir auch noch genau drauf. Bleiben wir mal bei diesem, wo Sie gerade sagen, also so die Projekte, Sie haben sich das eigentlich nie vorschreiben lassen. Wir hatten vorhin kurz die Inszenierung angesprochen. Also da entstehen ja ganz verrückte Sachen auch. Und ich frage mich, wo entstehen die eigentlich? In Ihrem Kopf oder beim Fotoshooting? Also da sind die Fotos, wollen Sie mal eins Ihrer Fotos vielleicht beschreiben? Vielleicht können Sie das besser als ich.
Entschuldigung.
Mit Federn geschmückt, Unterkörper wie eine Ziege zum Beispiel. So.
Ich weiß, ja, es ist so ein Triptychon, eigentlich war drei Satyre. Also, und da geht es in der Inszenierung geht's tatsächlich um Verwandlung und Metamorphose. Das ist sowas, ein Thema, was ich sehr faszinierend finde, was mich beschäftigt, was, glaube ich, immer wieder auftaucht, ob es eine Verwandlung ist, zwischen den Geschlechtern Grenzen aufhebt, dass Brüche entstehen durch im Styling, diese drei Satyre sind schon war eine sehr aufwendige Sache, die ja auch komplett ohne Photoshop entstanden sind, sondern wirklich mit einer tollen Maskenbildnerin und tollen Modellen und einer Menge Vorarbeit, die man dafür für diesen Moment gebraucht hat und dann halt noch ein Ort, der dieses ein Stück weit Unwirkliche auch ausstrahlt. Und ich hatte in den letzten Jahren neben meiner Arbeit an der Tür im Berghain die Möglichkeit, in der Halle am Berghain, in einem Ort, der parallel zu den Partys existiert, Leerstand, meine Fotos entstehen lassen zu dürfen. Also auch außerhalb des Nachtgeschehens, da gibt es auch keine Besucher. Und es hat neulich mal irgendjemand gesagt, das fiel mir vorher noch zu Ihrer ersten Frage ein, dass meine Fotos aussehen eigentlich, als wären sie in der Nacht entstanden, aber alle mit Tageslicht fotografiert sind. Das ist eigentlich ein interessanter Gedanke.
Dass der jetzt hier so leidenschaftlich von der Fotografie erzählende Sven Marquardt eigentlich eher so ein bisschen lustlos angefangen hat als 16-, 17-Jähriger in Ost-Berlin. Beschreiben Sie mal, warum? Oder nein, wer waren Sie damals?
Pubertät bei mir auch ein bisschen später angefangen. Es begann dann irgendwann so eine Zeit nach 1000 Schönchen und Haare geföhnt und ins Spiegel geschaut, 50 Mal am Tag irgendwann so, was soll ich eigentlich werden? Was ist eigentlich die restliche Zeit, was ich in meinem Leben tue? Und ich habe gewusst, in einer Industrie irgendwo anfangen. Ich war nicht sonderlich handwerklich begabt. Ich wusste überhaupt nicht, wo meine Begabung liegen könnte. Und Fotograf beim Fernsehen der DDR in der Doppelausbildung zum Kameraassistent klang irgendwie anders.
Mhm. Und die Oma hatte schon ein Fotoapparat geschenkt und Sie hatten schon so ein bisschen geknipst. Ist das richtig, wenn ich geknipst
habe? Wir haben noch irgendwie Fotos, ich weiß nicht, zusammengesammelt. Ich musste mich damit irgendwas bewerben und irgendwie mochte mich der Chefkameramann, glaube ich. Ich hatte irgendwie Glück und habe diese Lehrstelle bekommen. Die Lehre war eine wirklich spannende, aufregende Zeit. Ich habe damals noch im Modeinstitut der DDR in der Jugendmode mich als Dressman, so hieß es damals noch, Dressman in Mannheim, das Wort Mode gab es nicht, beworben, war aber mit 1,80 Meter auch nicht wirklich groß genug, bin dann aber trotzdem bei der Jugendmode gelandet und habe dann damit mein Lehrgeld aufgefüllt.
Ja.
Und alles drehte sich irgendwie um Eitelkeiten und Aussehen und Fotografie hat mich da erstmal nicht so interessiert. Dann kam die Anfang der 80er, Punk, Nouveau und
wenn Sie sagen, alles drehte sich ums Aussehen. Sie sehen jetzt, wir können Sie im Radio nicht sehen, aber Sie sind ein sehr auffälliger Mensch. Sie sind über und über tätowiert, haben sehr viel Piercings.
Ich hatte mir gewünscht, dass die Anmoderation entfällt. Aber
die Anmoderation habe ich nicht so gemacht. Aber jetzt muss ich sie ja irgendwann. Ich glaube,
irgendwann
es nicht auch mal
irgendwann. Sie müssen mich ja auch dem Hörer erklären, warum sie klimpert.
Weil ich auch aufs Klimpern einerseits, die ganzen Ringe klimpern. Aber Sie haben das Aussehen erwähnt. Und damals haben Sie auch schon ungewöhnlich ausgesehen. Seit wann waren Sie Punk? Wann sind Sie Punk geworden?
82, dann war ich 20, ja.
Und zwar auffällig, und richtig hoch.
Ja, nee, das fing ganz harmlos an, aber es fiel schon irgendwie, glaube ich, in Ost-Berlin irgendwie auf, mit irgendwie einer Seite blond gefärbt, die wurden dann die Seiten wegrasiert, die Haare immer höher. Meine Großeltern schrien auf, niemand fand das natürlich toll, es war nochmal so eine komplette No-Future- Situation, bloß nicht arbeiten gehen, Mieten waren billig, irgendwie Wohnung konnte man besetzen. Die Eltern haben vielleicht viel zu viel auch durchgehen lassen, ein Stück verwöhnt war ich auch.
Und das Ganze aber in Ost-Berlin, da hat man als in Westdeutschland geboren, naja, doch eine ganz andere Vorstellung gehabt. Hat das nicht die ganze Zeit zu Schikane geführt oder zu verbauter
auch
Zukunft?
Aber wenn ich darüber nachdenke, ich habe immer ein bisschen Angst, dass es so für jemand 30 Jahre später so klingt, als wären wir da irgendwie so Eierpopeier durch die Straßen getanzt. Das Gefühl hatten wir, aber ich denke, wir waren so ein bisschen geschützt durch so eine trotzige Haltung und wir mussten über manche Sachen auch lachen, aber ich glaube, es war tatsächlich auch nicht ungefährlich und ich erinnere mich auch an eine Situation, dass wir mal mein Freund und Kollege Robert Paris und ich, wir sind irgendwie vormittags in so ein Bullenauto, also in einen Polizeiwagen geschubst worden und zu so einem Verhör gefahren worden. Und das war wirklich, Ich habe danach, es gab ja keine Telefone zu Hause, auch nicht, nur ganz wenig. Ich habe danach von der Telefonzelle meine Mutter angerufen, dass ich irgendwie froh bin, hier wieder raus zu sein. Also wir haben schon auch gerne, aber schon auch mit dem Feuer gespielt.
Aber durchaus auch als Nervenkitzel. Aber nie wirklich Angst gehabt, oder?
Nee.
Sie haben in Robert Paris erwähnt, das ist ja tatsächlich auch der Sohn der damals schon sehr bekannten Helga Paris, Fotografin.
Die gerade eine Riesenausstellung an der Akademie der Künste hatte.
Hatte, genau, gerade vor ein paar Tagen zu Ende gegangen. Haben Sie damals schon fotografiert und haben Sie gewagt, dort die Fotos zu zeigen?
Dadurch, ich war mit Robert befreundet und Helga Paris hat irgendwie mitbekommen, dass ich auch Bilder mache und war neugierig darauf. Wer ist mit ihren Kindern befreundet? Wo kommt der her? Was macht der? Da hat sich schon natürlich bei einem Künstlerhaushalt Toleranz verhalten, was mir natürlich augenscheinlich erstmal so anders vorkam als meine Herkunft zu Hause.
Ihre Eltern waren Arbeiter?
Meine Mutter hat im Außenhandel gearbeitet, mein Vater. Was hat der denn dann irgendwann gemacht? Der war Ingenieur und dann später...
Aber ihre Eltern waren getrennt, sie haben bei ihrer Mutter gelebt. Ne?
Genau. Und viele Jahre später sehe ich das Elternhaus, meins mit der gleichen Berechtigung, aber damals und genauso viel Liebe und was so dazugehört und genauso viel Streit oder was auch immer zu so einem aufwachsenden, rebellischen Jungen mit auf dem Weg passieren kann. Ich habe kurz mal den Faden verloren, dass die Familie Paris, Helga Paris, habe ich irgendwann mal Fotos gezeigt. Und die hat zu mir gesagt, Sven, wenn du weitermachen möchtest, die Tür steht hier offen, klingel und ich schaue mir die Sachen gerne an. Das war natürlich für mich, dass ich dachte, wow, so eine renommierte Fotografin, die damals war, eine Riesenwohnung in der Windstraße, in der sie bis heute wohnt, ihr ganzes Leben verbracht hat, war das natürlich ein
Ritterschlag, oder?
Ja, eine Motivation auch ein Stück weit mit diesem Anderssein und mit dem so ein Anerkennung zu erfahren. Mit Robert Paris hatte ich dann 1984 zusammen unsere erste Ausstellung. Seine Stadtbilder und meine Porträts ergänzten sich so. Das kam dann ja auch nochmal ganz schön in dem Film von Anne-Kathrin Händel nochmal auch zur Sprache.
Ein Film, der im Moment gerade läuft, Anne-Kathrin Händel, Schönheit und Vergänglichkeit. Auf den kommen wir auch noch zu sprechen, weil der ihr gesamtes Leben so sehr schön und ihre Arbeit sehr schön zusammenfasst. Eins möchte ich gerne noch rausarbeiten oder einfach, weil es doch was Besonderes ist. Wir haben schon so einen Eindruck gehabt, dass die Szene, in der Sie sich bewegt haben, schon anders war, als man landläufig sich eine Jugend, ein junges Erwachsensein in der DDR vorstellt. Sie haben in einer Gruppe, ich glaube, die Gruppe nannte sie auch Mob. Die ein ganz anderes Leben, also eigentlich an den staatlichen Vorschriften vorbeiführte, selbst Mode kreierte, sehr, sehr kreativ überhaupt war. Was war das für ein Lebensgefühl? War das eigentlich immer aufsässig? War das politisch oder war das einfach Freude?
Es war auf jeden Fall auch ohne kommerziellen Druck, ne? Also das, was im Vordergrund stand, war eine tolle Show zu machen und die zu präsentieren. Natürlich war es auch bewusst auf dem Publikum zurechtgeschnitten und auf, hey, schaut mal, was wir machen. Und das ist halt das und das sind wir. Und die Sabine damals aus der Gruppe, die hatte mal so einen Satz gesagt, irgendwie New York ist da, wo wir sind. Und wir konnten nicht nach New York. Das war schon sehr, sehr selbstbewusst. Und so sind wir halt irgendwie auch aufgetreten und haben Ecken und Plätze und Nischen gefunden, die Sachen auch zeigen zu können. Es gab im Haus der jungen Talente an der Klosterstraße ein großes Kulturhaus, wo die erste Showfinale hat, dann in der Gethsemane-Kirche. Es gab, glaube ich, 3 Shows und die dritte kommt auch in Anne-Kathrin Hennets Film vor, in der Ohlerberger Straße im ehemaligen Stadtbad, was es ja heute noch gibt.
Und das sollte man sich vielleicht wirklich mal angucken, weil wenn wir hier so darüber reden, gar nicht rauskommt, wie bunt und ungewöhnlich kreativ jedenfalls die Szene war. Sie haben erzählt, dass Sie so ein bisschen trotzig auch gesagt haben, da oder in Ihrer Szene gesagt haben, da wo wir sind, ist New York, nach New York können wir ja nicht. Wie haben Sie eigentlich in den Westen geguckt, also von Ost-Berlin nach West-Berlin? War das ein Traumziel oder war das einfach, ja, was war das, frage ich einfach nur.
Als das Traumziel erreicht war, ich durfte 1988 oder Anfang 89, also kurz gefühlt vor dem Mauerfall, über den Künstlerverband der DDR nach Südfrankreich, nach Aal fahren, um dort mal so als Stippvisite. Ich denke, dass man uns als die neue Generation auch gehofft hat, dass wir vielleicht nicht das Land verlassen. Und ich bin nie in Aal angekommen, sondern nur in West-Berlin, weil so viele Freunde da waren. Und ich habe dann von der anderen Seite in die Stadt geschaut, und zwar Bernauer Straße auf diesem Aussichtsturm. Und habe gedacht, ist völlig absurd. Also jetzt, wenn ich hier bleiben würde, kann ich nicht mehr dahin zurück, weil ich wäre DDR-Flüchtling. Also, was mache ich? Nach Südfrankreich hat mir tatsächlich der Mut gefehlt. Ich musste diese Stadt erstmal als eins begreifen, und ich hatte das Gefühl, mit all den Eindrücken, was auf mich einstürzte, dass ich das Gefühl hatte, nicht durchatmen zu können. Das war so ein bisschen psychosomatisch. Und gedacht habe, oh, nee, ich bleibe jetzt erstmal hier und versuche, diese Stadt als eins zu verstehen, was überhaupt möglich davon ist für die Kürze der Zeit. Und was soll ich jetzt in Südfrankreich?
Und dann sind Sie, also Sie haben eine solche Reise nicht angetreten und sind dann auch nach den paar Tagen dann eben wieder nach Ost-Berlin und
so? Ja, ich habe.
Und als die Mauer fiel, was war das dann für ein Gefühl? War das Euphorie oder war das Angst? Also weil das war ja eben, schilderten Sie ja so ein bisschen auch eine Beklemmung.
Ich gehörte ja einer zu den wenigen Privilegierten, die das Lebensgefühl schon mal kurz erleben konnten, was auf der anderen Seite der Stadt passiert und wie anders das ist und wie neu und wie fremd sich das anfühlt. Und deswegen war ich oder meine Freude bei dieser Massenhysterie, Freude zu Recht und einer der wichtigsten Momente für dieses Land, eher ein bisschen verhalten, ja. Also Angst, nee, aber ich wusste nicht, wie soll das eigentlich funktionieren? Und war natürlich trotzdem glücklich darüber, dass es funktioniert hat.
Und da, ich glaube, Sie haben es vorhin ganz kurz in so einem Nebensatz gesagt, da haben Sie dann aufgehört zu fotografieren. Warum denn? Also da gäbe es doch so viel zu dokumentieren. Da hätte es so viel gegeben.
Ich habe nicht, Tag des Mauerfalls, nächsten Tag war meine Kamera verschwunden. Ich habe schon noch irgendwie kleinere Jobs gemacht und Aufträge. Ich habe beim Fotografieren irgendwann, hatte mich das Gefühl, was Sie vorhin schon mal beschrieben haben, meiner Leidenschaft als Fotograf verlassen. Und das war der Augenblick, zu sagen, ist jetzt nicht mehr wichtig. Mhm. Und ich denke, aus so einer Hobbypsychologen-Sicht, dass es mir und Millionen anderer Menschen bedeutete, diese Zeit, auch der Verlust der eigenen Identität. Ich war nicht stolz mehr darauf, wirklich in den ersten Jahren auf meine ostdeutsche Vergangenheit. Dieses Selbstbewusstsein, dahin wieder zurückzukommen, das kam erst später wieder zurück, durch meine Arbeit in der Clubkultur auch.
Denn vorher, das finde ich auch wichtig zu sagen, Sie hatten ja ein ganz starkes Selbstbewusstsein. Sie haben ja ein doch auch sehr wildes Leben geführt.
Also, manchmal aber auch ein sehr unglückliches, weil die Jahre des Weggehens waren. Freunde, die das Land verlassen, Land, was ausblutete. Und auch die Suche nach dem, wer ist man, was macht man. Also das waren, es gibt Fotos von mir aus der Zeit, Ende der 80er, wo ich wirklich einen sehr traurigen jungen Mann sehe auch, der tatsächlich auch für die Zeit in den letzten Jahren vom Mauerfall war.
Und Sie haben eben gesagt, in der Clubkultur haben Sie das anders wiedergefunden. Warum?
Ja, es gab ja was ganz Neues, Erstmaliges, dass an Orten die paar Westberliner Diskotheken mussten schließen und niemand ging mehr in Bars, sondern alle feierten. Und deswegen habe ich neulich mal.
In Kellern und Hinterhöfen.
Und verlassenen Industriegebäuden. Dann habe ich neulich mal für die CO-Ausstellung nur Fotos on the Dancefloor, die auch gerade vor kurzem erst zu Ende ging. Gab es ein Zitat von mir, dass die Clubs, die vielleicht ersten wiedervereinigten Orte waren, in denen getanzt und zusammen gefeiert wurde, wo die Herkunft keine Rolle spielte, wo sich alles getroffen hat.
Na, vor allem, wo die Westberliner nach Ostberlin strömten.
Das auch, ja,
genau. Und umgekehrt eben nicht. Wir haben eine Menge erfahren, Herr Marquardt, von dem Leben, was Sie ja um die Wendezeit herumgeführt haben. Das hat ja sehr viel auch mit diesen Gruppen zu tun, in denen Sie in der Szene, in der Sie sich bewegt haben, die dann so ein bisschen in Clubszene rüberwechselte, die Künstlerfreunde, mit denen Sie vor der Wende zusammen waren, hielt sich dieser Zusammenhalt eigentlich? Sie sagten nämlich, er bröckelte schon, weil viele weggegangen sind. Wie war da das Zusammentreffen wieder nach der Wende?
Also ich hatte das Gefühl, dass es gar nicht sich irgendwie in die neue Zeit übertragen hat. Rübergerettet klingt auch so furchtbar. Aber nee, in meinem Fall nicht, nee. Es gab jemand, mit dem ich einen guten Freund von damals, Frank Schäfer, der damals schon als Friseur gearbeitet, heute auch noch, mit dem ich immer dann noch in Kontakt war. Alles andere hat sich in sämtliche Himmelsrichtungen verteilt.
War das traurig oder war das eben einfach klar, okay, neue Zeit, neue Leute?
Neue Zeit, neue Leute. Sie beschreiben das ja. Ich wollte nicht auch, es ist nicht eine bewusste Entscheidung, sie sagen, mit dem von früher will ich nichts mehr zu tun haben, sondern ich bin in dieses neue, in diese neue Zeit eingetaucht. Dazu gehörte, dass auch wenn man sein Geld nicht mit den Sachen verdienen kann, wie in meinem Fall Fotos, dann muss man sich halt einen Job suchen. So bin ich dann irgendwie in Schöneberg in so einem Schuhladen gelandet. Für den hatte ich erstmal so eine kleine Werbekampagne für ein Stadtmagazin fotografiert. Der meinte, Margot, hast nicht Bock, irgendwie ein, zwei Tage hier mit dem Laden auszuhelfen. Hatte ich, wenn ich da zufällig Samstag am Winterfellplatz Leute traf aus Ost-Berlin, da gab es mal so einen Augenblick mit Ute Mahler, einer tollen Fotografin, und der ehemaligen Sängerin von Silly, Tamara Danz, die in den Laden kam und sahen mich mit dem Schuhkarton nach vorne laufen. Mein Gott, der arme Marquardt, aber.
Haben Sie gar nicht so empfunden?
Nee.
Oder? Und dann sind Sie ja, das war ja, weiß nicht, ob Zufall oder nicht, auf jeden Fall, Ihr Bruder hat eine Party veranstaltet, Partyreihe veranstaltet, ja, und hat Sie gefragt, ob Sie an der Tür stehen.
Davor bin ich aber auch schon ordentlich feiern gewesen. Also mein Bruder hatte mich ja, oftmals zu sein im Walfisch, damals, was heute der KitKat und der Sage Club ist, dieses Gebäude, was irgendwie gerade auch ums Überleben kämpft nach vielen Jahren. Mein Bruder hatte mich da zu seinen Partys auch oft schon feiern sehen, und wie der darauf kam, weiß ich nicht. Also der meinte, ich habe hier irgendwie drei Wochenenden am Hackischen Markt, hast du nicht Bock, irgendwie vorne an der Tür zu stehen? Und ich meinte, ich brauche das Geld und ja, ich habe Bock.
So, und wie ist das jetzt, an der Tür zu stehen? Also wenn man vorher auf der Tanzfläche war und natürlich alle verstehen kann, die vor einem stehen da und da auch hinwollen, und sie müssen sagen,
ja, aber
nein.
Man wusste auch von Anfang an, wen man auf der Tanzfläche neben sich nicht haben wollte.
Oh. Wow.
Nee, na, es gibt einfach mal... Also
die pure Macht.
Nee, das hat gar nichts mit Macht zu tun, sondern das hat ja damit was mit einem in sich geschlossener oder mit einer Szene zu tun, die natürlich auch durch Gegensätzlichkeit besteht. Und ich glaube, es ist immer, glaube ich, so, ja, die stehen da vorne und können sich da einen ab, weil sie irgendwie Leute wegschicken. Wir haben auch seit 15 Jahren für das Berghain das Team, was da arbeitet, und jeder Einzelne eine Art Verantwortung für den Ort, um dass es da friedlich zugeht. Und das ist, glaube ich, die Hauptmotivation, für Orte zu stehen. Ich habe ja nicht nur am Berghain gearbeitet. Also es gab ja zig Läden in Berlin, die vorher, die nur nicht halt nicht über so einen langen Zeitraum und auch nicht mit dem Bekanntheitsgrad des Ladens schon verbracht habe, weil in den 90ern hat ja auch nie jemand Fotos gemacht und es wurde nicht alles dokumentiert und in soziale Netzwerke gestreut. Das ist einfach eine neue Zeit. Und das Berghain hat eine Popularität erreicht mit der Bekanntheit auch dieser Stadt.
Ja, weil es für etwas steht, was wir eben auch schon gesagt haben, für diese Art von Zusammentreffen, also in dem Club. Also das Berghain steht für Berlin, Berlin steht sicherlich, kommt ohne Berghain, oder Berghain kommt ohne Berlin auch nicht aus und ohne die Touristen. Und Sie sagen jetzt eben, also Machtgebaren ist es nicht, scheinbar viel Psychologie auch dahinter. Sie treffen die Auswahl für die Party, die in den Räumen stattfindet. Wir hatten Anfang dieses Texts über den Zusammenhalt von Leuten geredet, und eben haben Sie die Gruppe im Berghain erwähnt, und wir stehen dafür. Das scheint ja auch so ein ganz großer Zusammenhalt zu sein. Ist das wichtig in so einem Club? Also ist es nicht nur ein Job?
Ich habe 2012 angefangen, meine Türsteherkollegen zu fotografieren und mache das immer mal wieder so als freies Projekt. Der Titel ist Rudel, und wenn Rudel dafür steht, für Zusammengehörigkeit und natürlich auch Rangordnung und Stärke, Verletzbarkeit und jemand, der nicht mehr mit dabei ist. Das fand ich auf einmal interessant. In meinem Jahrgang, meiner Generation, normalerweise, nee, die Jugend, die Clubkultur verschafft mir einen längeren Zutritt zur Jugendkultur, viel, viel länger.
Das stimmt. Sie sind in den 62 geworden?
Genau. Ja. Ich werde jetzt dann Ende 50.
Fühlen Sie sich dann manchmal sehr alt dann da an der Tür?
Ich habe zu der neuen jungen Generation weniger private Kontakte natürlich als zu der Zeit, die ich noch selber auf der Tanzfläche verbracht habe. Aber ich finde, Ich fotografiere manchmal für ganz junge Labels, ein Lookbook für Designer oder Musiker. Und so gibt es immer wieder auch Schnittstellen. Und es ist für mich extrem inspirierend. Mhm. Und das, was die neue Generation mitbringt. Ich bin natürlich auch inzwischen auch weniger dort anzutreffen, bedingt durch meinen Beruf als Fotograf.
Und Sie sind sehr bekannt. Führt das eigentlich dazu, dass man nicht mehr ganz so viel vielleicht auch aggressiv angegangen wird, wenn man einen nicht reinlässt?
Ob was? Können Sie die Frage
ob Ihre Bekanntheit und so Ihr Status, haben Sie überhaupt noch damit zu kämpfen, dass Sie angegangen werden, wenn Sie mal jemanden den Eintritt verwehren?
Nee. Also man erkennt mich immer. Ich bin in den letzten Jahren durch die ganze Welt einmal mit meinen Bildern gereist gefühlt. Und das war ist eine Sache, die ich hätte niemals, niemals geglaubt, dass das irgendwann passiert. Und bin auf so viele Menschen getroffen und es gibt ja viele, die jedes Wochenende oder wie oft sie auch nach Berlin kommen, sind ja, weil sie sagten, Touristen, die sind da, das hat sich verändert in der ganzen Stadt, die gehören auch mit zu jedem Club, die machen das einfach aus. Eine Situation, in der man auch erstmal reinwachsen musste. Aber es gibt natürlich so viele Leute, es gibt Leute, die wegen dem Club nach Berlin ziehen, wo ich irgendwie denke, ist ja krass, Alter. Aber es sind halt die Kids von heute und das ist so, erinnert mich dann wieder auch an die Zeit von damals, nur mit einem anderen Umfang oder einem anderen Radius.
Das Teilhaben an der Jugendkultur hat er sich ermöglicht durch das Stehen, unter anderem an der Tür vom Berghain. Die Zeit läuft uns davon mit Türsteher und Fotograf Sven Marquardt. Das sind im Moment, oder es waren jetzt gerade zwei Filme von Ihnen irgendwie unterwegs, Berlin Bouncer von David Diedl über drei Türsteher und dann aber einen anderen, den wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben von Anne-Kathrin Händel, Schönheit und Vergänglichkeit. Und ich finde, das ist nochmal ein sehr gutes Stichwort, weil Sie da ganz viel gezeigt werden, auch in dem Fotografie eben früher in ihrer Zeit eben vor der Wende mit einem ihrer Lieblingsmodels mit Domel. Und dann wird in der Jetztzeit nochmal nachgeguckt. Gerade Sie, der Sie auch viel über Aussehen eben nachgedacht haben, Sie haben es auch hier erwähnt. Wie ist denn das mit Schönheit und Vergänglichkeit? Auch gerade, wenn man sie auf Fotos immer so schön vergleichen kann. Wie stellen Sie das?
Das Thema war mein Thema für, glaube ich, mein erstes oder zweites Seminar an der Ostkreuzschule als Gastdozent. Irgendwie habe ich Anne-Kathrin Händel bei einer anderen Filmproduktion kurz kennengelernt. Da war meine Geschichte nicht ganz so passend. Die hat das Thema aufgegriffen und hat daraus dann einen Film gemacht. Aus diesem Shooting von Dome, die ich 30 Jahre später für mein Thema mit den Studenten, mit den anderen Fotografen, um da selbst mitzuarbeiten, nochmal ein Shooting mit Dome gemacht habe.
Ist das etwas Trauriges, wenn Schönheit auf Vergänglichkeit trifft?
Ist es auch, ja. Ich glaube, wir haben irgendwie ich wollte nochmal die Frau zeigen, die sie für mich immer war und auch ist. Eine selbstbewusste Frau, eine schöne Frau, die älter geworden ist. Und wir haben uns eine Menge Mühe gegeben mit Hair Make-up und sie trotzdem so belassen, wie sie aussieht, weil sie einfach eine tolle Ausstrahlung hat.
Also ein wunderbares Bild auf eben vergehende Zeiten. Das hatten wir hier in diesem Gespräch einige Male mit Sven Marquardt, Türsteher und Fotograf. Dankeschön für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen für die Einladung und das Gespräch. Vielen Dank, Frau Müller.